ARD. Ukraines Präsident Selenskyj sagt, ein Dokument der USA über Sicherheitsgarantien für die Ukraine ist vollständig ausgearbeitet und unterzeichnungsreif. Auch am Wochenende hat Russland seine Luftangriffe fortgesetzt. Die Ukraine-Gespräche in Abu Dhabi sollen nächste Woche weitergehen. Soll man die Ukraine im Krieg gegen Russland unterstützen oder nicht? Diese Frage scheint die Gesellschaft zu spalten. Jetzt gibt es eine neue Studie dazu. Und nach Medienberichten fordern US-Gesandte Netanyahu zur Öffnung von Grenzübergang Rafah auf. Hallo, ich bin Katharina Jetter aus der NDR-Nachrichtenredaktion. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am 25. Januar um 18.30 Uhr. Ein Dokument der USA über Sicherheitsgarantien für die Ukraine ist nach Angaben von Präsident Selenskyj vollständig ausgearbeitet und unterzeichnungsreif. Bei einem Besuch in Litauen sagte Selenskyj: Wir warten nun darauf, dass unsere Partner den Termin und den Ort bestätigen, an dem wir es unterzeichnen werden. Das Dokument werde anschließend zur Ratifizierung an den US-Kongress und das ukrainische Parlament weitergeleitet. Sicherheitsgarantien für die Zukunft sind für die Ukraine eine der wichtigsten Voraussetzungen überhaupt, um einem Kompromiss zur Beendigung des Krieges zuzustimmen. Für die Menschen in der Ukraine gibt es weiterhin kaum Atempausen. Auch am Wochenende hat Russland seine Luftangriffe fortgesetzt und dabei gezielt die Energieversorgung ins Visier genommen. In der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind heute noch rund 1.700 Wohngebäude ohne Heizung. Bürgermeister Klitschko erklärte, seit gestern hätten die zuständigen Unternehmen bereits 1.600 Gebäude wieder mit Wärme versorgt. Die russischen Angriffe, die liefen ja parallel zu den Verhandlungen in Abu Dhabi. Zum ersten Mal kamen die Ukraine, Russland und die USA an einen Tisch. Wie das Treffen in Russland bewertet wird, dazu Lilia Becker.
Je 3,5 Stunden, so lange sollen die Delegierten aus den USA, Russland und der Ukraine am Freitag und Samstag verhandelt haben. So berichten es russische Nachrichtenagenturen. Die Gespräche seien tragfähig gewesen. Gegenüber der staatlichen Nachrichtenagentur TASS sagte Sergei Rybkov, stellvertretender Außenminister Russlands, dass die russische Seite auf den Positionen beharre, die mit den USA in Anchorage, Alaska, getroffen wurden. Auf Details ging er nicht ein. Im August vergangenen Jahres trafen Putin und Trump in Alaska aufeinander. Dabei wurden keine Beschlüsse gefasst. Die beiden Parteien hätten aber über die russischen Gebietsansprüche in der Ukraine gesprochen. Moskau will, dass die Ukraine den Donbass vollständig an Russland abtritt. Dafür wäre Russland bereit, aus einigen besetzten ukrainischen Gebieten abzuziehen. Als Kreml-Sprecher Dmitri Peskow kurz vor Beginn der Verhandlungen in Abu Dhabi von Journalisten auf die sogenannte Anchorage-Formel angesprochen wird, äußert er sich gewohnt bedeckt. Es sei nicht, Zitat, zweckmäßig über die Details jener Bestimmungen zu sprechen. Zitat Ende.
Soweit die russischen Reaktionen. Der ukrainische Präsident Selenskyj nannte die ersten direkten Verhandlungen über den US-Plan zur Beendigung des Krieges konstruktiv. Man habe viele Themen besprechen können. In der ukrainischen Bevölkerung hingegen überwiegt die Skepsis. Susanne Petersen berichtet.
In der Ukraine glaubt derweil kaum jemand mehr, dass Russland es ernst meint mit Friedensbemühungen. Ich weiß nicht, wer noch Hoffnungen hat, dass die Russen sich ändern werden. Nun, ich rechne überhaupt nicht damit. Wir verfolgen diese Verhandlungen nicht einmal mehr. Wir glauben nicht mehr daran. Wir verfolgen nur noch die Energieabschaltung, den Luftalarm, das ist alles. Seit Wochen greift Russland gezielt Energieanlagen im ganzen Land an, auch zwischen den Verhandlungstagen. Millionen Menschen sind ohne Strom, Wasser und Heizung bei bitterer Kälte. Diese Ziegelsteine haben wir in einem Baumarkt gekauft. Wir heizen sie auf und bringen sie ins Zimmer, damit wir einen Ort zum Aufwärmen haben. Auf gut 5 Grad bringen sie es hier so. Die Nachbarinnen übernachten aktuell zusammen, um sich gegenseitig warm zu halten. In der nächsten Woche sollen die Gespräche wohl fortgesetzt werden. Doch Millionen Menschen in der Ukraine fragen sich, wie sie überhaupt die nächste Nacht überstehen sollen.
In der kommenden Woche soll also in Abu Dhabi weiterverhandelt werden. Eins ist dabei ziemlich sicher, die Europäer werden nicht mit am Tisch sitzen. Im Ukraine-Konflikt hat Russland Verhandlungen mit der Europäischen Union ausgeschlossen. Der EU-Führung fehle es an Visionären, sagte Kreml-Sprecher Peskow im Staatsfernsehen. Er sprach wörtlich von ungebildeten, inkompetenten Funktionären. Kritik übte Peskow vor allem an der EU-Außenbeauftragten Kallas. Mit ihr würden weder Russland noch die USA irgendetwas besprechen, so der Kreml-Sprecher. Soll man die Ukraine gegen Russland unterstützen oder nicht? Diese Frage scheint die Gesellschaft zu spalten. Unter anderem werden immer wieder die finanziellen Kosten als Argument vorgebracht, die Hilfen einzustellen. Jetzt wurde eine Studie der LMU München und der Uni Konstanz veröffentlicht, in der untersucht wurde, wie es mit der Unterstützungsbereitschaft in der Bevölkerung aussieht. Und die ist demnach groß. Jan Kerkhoff mit den Einzelheiten.
Wissenschaftler der Ludwig-Maximilians-Universität und der Universität Konstanz haben es sich nicht leicht gemacht. Sie haben 10.000 Menschen in Deutschland, den USA, in Großbritannien, Frankreich und Italien nicht einfach nur befragt, sondern ihnen Szenarien vorgesetzt. Darin mussten sie sich für bestimmte Strategien entscheiden, erklärt Lukas Rudolph von der Universität Konstanz.
Diese Strategien sind multidimensional. Die haben wir spezifiziert, indem sie dann unter anderem Outcomes für die Ukraine, was ihre Souveränität und territoriale Integrität betrifft, bezeichnet haben. Aber eben gleichzeitig auch menschliches Leid, das in der Ukraine durch den Krieg entsteht, auch auf russischer Seite durch den Krieg entsteht, und Unterstützungskosten und Eskalationsrisiken.
Die Befragten konnten keine einfachen Ja-Nein-Antworten geben, sondern mussten sozusagen einen Preis für ihre Antwort zahlen. Menschliche Opfer, Gefahr eines Atomkriegs, finanzielle Kosten. Trotzdem waren über 60% der Befragten in allen 5 Ländern bereit, die Ukraine zu unterstützen, so Lukas Rudolph.
Die Befragten wollen eine unabhängige Ukraine, die selbst über ihr Schicksal entscheiden kann, die der NATO beitreten kann, der EU, und die ihr gesamtes Territorium behält. Selbst dann, wenn dies menschliches Leid, ökonomische Kosten und Eskalationsrisiken mit sich bringt.
Vor allem die finanziellen Kosten spielen bei den meisten Befragten eine nur sehr geringe Rolle. Ihre Unterstützungsbereitschaft sank dann, wenn die hypothetische Zahl der Opfer stark anstieg und die Gefahr einer Eskalation mit Nuklearwaffen drohte, so Paul Turner von der Uni München, der ebenfalls an der Studie beteiligt war.
Die größten Einschränkungen oder die größte Sensibilität, die Respondenten hier zeigen, das ist vor allem bei der Gefahr einer nuklearen Eskalation. Da reagieren sie sehr sensibel.
Und es zeigten sich Meinungslager. Etwa ein Viertel der Befragten sind Anhänger des transatlantischen Bündnisses, also pro-westlich. Sie unterstützen die Ukraine bedingungslos. Auf der anderen Seite stehen ebenfalls 25% der Befragten, die das westliche Bündnis ablehnen, sagt Lukas Rudolph.
Und diesen Befragten war es egal, ob die Ukraine oder wie die Ukraine aus diesem Krieg herauskommt. Ob mit keinen oder mit sehr hohen territorialen Zugeständnissen an Russland. Dieses Lager war sogar dafür, dass die Ukraine beispielsweise nicht der EU oder der NATO beitreten können sollte.
Zur Abwehr von Spionage und Desinformation gilt in der EU ab heute eine Meldepflicht für russische Diplomaten und Konsularbeamte sowie für ihre Mitarbeiter und Familienangehörigen. Sie müssen ab jetzt ihre Reisen zwischen Mitgliedstaaten mindestens 24 Stunden vorab in den Ziel- und Durchreiseländern anmelden. Die einzelnen EU-Länder können ab heute auch eine Genehmigungspflicht für die Einreise oder Durchreise einführen und können Reisen im Zweifelsfall verbieten. Und nun noch ein Blick in den Nahen Osten. Die US-Gesandten Witkoff und Kushner haben nach Medienberichten den israelischen Regierungschef Netanyahu aufgefordert, den Grenzübergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten wieder zu öffnen, auch wenn die Rückgabe der sterblichen Überreste der letzten israelischen Geisel im Gazastreifen noch nicht erfolgt sei. Die Angehörigen des israelischen Polizisten hatten Netanyahu dazu aufgerufen, gegenüber Kushner und Witkoff deutlich zu machen, dass die Rückführung seiner Leiche die Voraussetzung für die Wiederherstellung von Frieden im Gazastreifen sei. Und das war Krieg und Terror. Mein Name ist Katharina Jetta. Vielen Dank fürs Zuhören.